Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Die dritte Folge mit Carsten Nessler, der Bausachverständige aus Hessen, aus Wiesbaden, der uns schon in den vorhergehenden Folgen viel erzählt hat über Bauschäden, über Kaufbegleitung. Und wir haben das letzte Mal über Asbest gesprochen. Und jetzt wollen wir weitermachen mit Feuchtekeller und mit Schimmel. Ganz kurz, wenn du die Folgen vorher nicht gehört hast, bitte hör sie dir oder schau sie dir an. Es lohnt sich. Eigentlich sind sie ein Must, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe selbst einige neue Erkenntnisse darüber gewonnen und ich habe schon so viele Fortbildungen beim Carsten genossen oder genießen dürfen. Und trotzdem, ich lerne immer wieder was Neues. Und sei es nur, was heißt nur in Anführungszeichen, dass das Dichtband bei den Kaminöfen, bei der Glastüre, dass das auch asbesthaltig ist und ausgewechselt werden muss. Also an sich eine Kleinigkeit, weil auf das hat man kein Augenmerk. Aber ich werde es auswechseln lassen, lieber Carsten. Ja, wir machen weiter mit Bauschäden. Carsten hat ja Zehntausende von Bauschäden schon in seiner langjährigen Erfahrung ist er begegnet. Und die häufigsten besprechen wir. Und jetzt sind wir eben bei feuchte Keller und Schimmel. Ich bin ja so, ich denke mir immer, weißt du, ein Dach ist es okay, wenn es feucht ist, dann deckt man es halt neu, dann macht man es halt neu. Keller, feuchter Keller ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Und es gibt ja die unterschiedlichsten, wie soll ich sagen, Arten von feuchten Kellern. Es ist ja ein Unterschied, habe ich eine Betonwand oder habe ich eine gemauerte Wand? Ist das Haus aus dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert oder ist es jüngeren Datums? Und wie geht man jetzt so damit um? Aber Kellerfeuchte ist wirklich was, was viele Häuser haben. Riecht man oft, wenn man runtergeht, dann fängt dann schon so ein modriger Geruch, wabert einem so entgegen. Und ja, Carsten, bitte schieß los, feuchte Keller.
Feuchte Keller. Hallo, liebe Freunde der Baukunst. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wo die Immobilie steht. Ja, kann natürlich auch ein Haus irgendwie 1800 irgendwas sein, aber steht in einer trockenen Gegend, da wird auch nichts passieren, außer es kommen sehr viele Regenfälle und oberflächennahes Wasser. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt, oder es kann auch mal sein, dass es abgedichtet war, aber die Abdichtung einfach nicht mehr funktioniert über den Lauf der Zeit, ne, weil da irgendeine bituminöse Abdichtung dran war und die ist jetzt mittlerweile löchrig, porös oder ist abgerieben von der Erdbewegung. Und dann kann es halt auch mal sein, dass es da durchsuppt durch den Keller. Auch im Neubau leider, ne? Wenn das irgendwie nicht richtig gemacht wurde. Und wie du sagst, richtig, Ute, man riecht das schon, wenn man irgendwo reinkommt. Ich komme aus Wiesbaden, ich bin hier in Wiesbaden mit meinem Hauptbüro, bin unterwegs in Rheinland-Pfalz, in Bayern und in Hessen, also hier im Rhein-Main-Gebiet. Und wenn ich jetzt in Wiesbaden mir das angucke, wir haben viele Altbauten. Ich glaube, 25% unserer Immobilien stehen unter Denkmalschutz, um das mal so ein bisschen in eine Relation zu setzen. Also wir haben ganz viele Altbauten und da gibt es fast keinen Altbaukeller, der nicht irgendwie feucht ist. Und dann geht es halt erstmal darum, wie nutze ich denn das? Wenn ich da einen Wohnraum reinmachen will, muss ich natürlich ganz anders sanieren, falls es überhaupt zulässig ist, wie wenn ich dann einfach sage, okay, es ist ein Keller, aber dann kann ich halt nicht alles drin lagern, weil es dann irgendwann stockig wird, weil es schimmelig wird, weil es irgendwie klamm wird und kaputt geht durch die Feuchtigkeit. Und häufig bringen Kunden gewisse Kausalitäten nicht zusammen. Aber ruft mich der Kunde an und sagt, wir haben einen feuchten Keller. So. Und ich weigere mich ja schon immer nur, mir gewisse Sachen anzugucken. Also wenn jemand sagt, ich soll nur für einen Keller kommen, kann das sein, dass ich so einen Auftrag auch mal ablehne, weil am Ende des Tages heißt es, der Nessler war da und der hat das nicht gesehen. Ja, aber mein Auftrag war gar nicht da, um mir alles anzugucken. Deswegen sage ich, entweder ich gucke mir da alles an, ne, oder wir lassen das Ganze. Und dann komme ich da eben hin und dann stellt sich raus, dass die Dachkändel, die Dachrinne läuft über. Ja, ist irgendwas verstopft. Das ist schon vor der Durchführung von dem Regenfallrohr, da ist dann schon die Erde so ein bisschen abgesackt vor dem Haus, ne? Weil das Wasser da ständig drüber schießt oder nicht abläuft oder sich zurückstaut und da eben dann sich seinen Weg sucht. Und das kriegt der Kunde nicht hin. Diesen Schulterschluss kriegt er nicht hin, um zu sagen, mein Wasser vom Dach, Hälfte des Daches oder vielleicht sogar die gesamte Dachfläche entwässert da irgendwo hin, kann nicht abfließen. Und dann habe ich halt Monate später, in irgendeinem Zeitverzug oder sowas, habe ich dann plötzlich einen feuchten Keller. Und dann sagt der Kunde, wir haben plötzlich einen feuchten Keller, aber es ist gar nichts anderes passiert. Dann sage ich, naja, mangelnde Wartung. Ihr habt euch nie die Dachrinne angeguckt, ihr habt nie euer Regenfallrohr sauber gemacht, ihr habt nie geguckt, ob unten der Sandfang irgendwie sauber ist oder ob es da ablaufen kann oder nicht. Und dann habe ich plötzlich einen feuchten Keller.
Man muss ja vielleicht grundsätzlich unterscheiden zwischen so einem Ereignis, das jetzt, sage ich mal, selbstverschuldet ist, dann auch noch zwischen Ereignissen wie erhöhtes Grundwasser, dass es von unten raufdrückt, tatsächlich durch die Bodenplatte, oder dann natürlich klar Oberflächenwasser, das jetzt auch über die Wände zum Teil geht und über die ganzen Schächte und so weiter.
Lichtschächte reingeht, genau.
Genau, da muss man halt dann einfach was dagegen machen. Das kann man ganz gut machen, finde. Man kann ja so wasserdichte Fenster machen. Die gibt es ja.
Druckwasserfeste Fenster, absolut richtig.
Genau.
Ja, da muss man aber trotzdem gucken, ist denn da, wo der Lichtschacht einbindet in die Wand, ist das da auch abgedichtet oder liegt das einfach nur dran? Und wir haben halt viel mehr Regenereignisse als früher oder mit viel mehr Starkregen. Und dann ist auch so eine Abdichtung oder so ein Anschluss mehr belastet, als er das einfach früher war. Das ist mit Bädern im Übrigen nicht anders. Bäder waren früher nicht dichter. Man hat halt einfach nicht so lange geduscht.
Okay. Aber da in dem Zusammenhang Silikon, ja, dass man die Silikonfugen, man kann es nicht oft genug betonen, das sind wartungsfähig.
Wartungsfugen, jawohl.
Gerade in den Bädern, bitte denkt dran, immer wieder mal auswechseln. Also man muss es natürlich nicht jedes Jahr machen oder alle 5 Jahre, aber
Je
man muss.
trockener und sauberer man es hält, desto länger hält so eine Fuge und den auch regelmäßig kontrollieren. Aber wenn die dann schon anfängt, so an der Fliesenrand abzureißen, dann spätestens ist der Zeitpunkt da, die
Genau.
auszutauschen.
Weil mittlerweile, glaube ich, zahlen dann die Versicherungen nicht mehr, wenn es klar ist, dass es über diese Silikonfugen zur Feuchtigkeit kommt.
Gut, die Silikonfuge soll ja jetzt eigentlich auch nicht die Abdichtung sein, sondern im besten Falle ist da ja die Abdichtung unten drunter, zumindest im Neubau ist sie das und in sanierten Bädern. Das ist im Übrigen, liebe Hörer, auch der Grund, warum eine Badsanierung plötzlich doppelt so teuer ist, wie man das eigentlich so von früher kennt. Weil jeder vernünftige Fliesenleger das heute eben nicht mehr so macht, sondern sagt, wenn ich da die Fliesen rausnehme und soll neue reinmachen, dann muss ich das nach heutigen Standards abdichten und damit wird es halt einfach teurer.
Ja, genau. Freund von mir, Mitarbeiter, saniert auch gerade sein Bad und der hat schon einen Vogel bekommen mit diesen Abdichtungsecken. Er sagt, ja, sein Bad hat so viele Ecken und du musst wirklich alles ganz sorgfältig machen. Wenn man das nicht macht, ist es einfach ein Kunstfehler. Man kann nicht
Absolut
hergehen und
richtig.
einfach so ein bisschen drüber streichen. Nein, da gibt es bestimmte Materialien, eben diese Ecken, die man so kaufen kann. Und das muss alles perfekt gemacht sein, der Boden bis zu einer gewissen Höhe dann rauf. Früher war es ja nur die Dusche, die man gemacht hat, aber mit diesen ebenerdigen Duschen musste man einfach alles machen. Ja?
Ja, genau.
Auch das sollte man wissen, dass man dann nicht nur die Dusche
Und wenn
macht,
ich
sondern alles.
das nicht mache, dann kann es sein, dass ich wieder einen feuchten Keller
Da sind wir da wieder
habe. Was
beim
dann
feuchten
wieder,
Keller.
was da drunter tropft, zum Beispiel, ne?
Wir haben jetzt so, also, wie du sagst, so Altbauten. Mein Gott, da gibt es halt so eine natürliche Feuchtigkeit, sage ich mal. Die ist mal mehr und mal weniger. Die ist aber nicht schlimm und es riecht eigentlich auch nicht dann modrig, sondern das ist so ein anderes Kellerklima, aber jetzt nicht unbedingt schlechter. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll.
Und was für einen Keller redest du denn? Hast
Ich
du mal
rede
ein
so, so einen
Beispiel für
Keller
mich?
von einem Altbau. Also Altbau ist für mich vor 1950, das ist für mich Altbau.
So ein bisschen
Also
Stampfboden,
ja, zum Beispiel entweder so
so ein
eine
bisschen Kopfsteinpflaster
Kampolinboden
verlegt dann unten oder
oder
sowas.
so. Ja, oder von mir aus dann nachträglich halt betoniert, aber du hast halt diese Wände, die noch gemauert sind. Und da ist es schon anders als wie beim betonierten Keller. Das ist einfach so.
Das ist keine natürliche Feuchtigkeit. Man konnte damals nicht anders bauen. Die gehört halt einfach da nicht rein, aber sie lässt sich nicht draußen halten. Ich kann das Haus nicht mehr hochheben, um es dann allumfassend von unten und von den Seiten abzudichten. Manchmal kann ich an den Seiten aufgraben lassen und das dann entsprechend abdichten. Dann habe ich aber nur das, was an den Seiten, an den Wänden kommt. Das, was von unten ist oder das, was genau an den Kanten von der untersten Geschossebene, von dem Boden des Kellers, was da dann reinzieht, da komme ich in der Regel nicht mehr vernünftig dran, um das abzudichten.
Es ist
Dann
ja
muss ich halt
wirklich.
damit, wie ich eingangs sagte, dann muss ich wieder gucken, wie gehe ich mit dem Keller um? Was will ich denn mit dem Keller? Was soll der können? Für was will ich den nutzen?
Also wenn das Druckwasser von unten kommt durch die Bodenplatte, habe ich gelesen, weil du bestimmt kann man so einen wasserdichten Anstrich machen. Das ist ja dann nur bei Starkregenereignissen. Selten, sage ich mal, alle 10 Jahre, alle 15 Jahre, wie auch immer. Weißt du, dass wenn so Druckwasser kommt durch die Bodenplatte.
Also wir nehmen jetzt mal ganz klassisch Lego. Wir nehmen eine Platte und legen oder fangen dort an, die Mauer auf diese Platte zu bauen. Das heißt, die aufstehende Mauer liegt auf dieser Platte. Da ich das Haus, wie ich gesagt habe, nicht hochheben kann, kann ich ja diesen Anstrich nur von innen machen. Das heißt, auf der Innenseite der noch freien Lego-Platte, wo nicht die Mauern draufstehen, da kann ich einen Anstrich machen und den kann ich auch bis an die Wände hochführen. Aber da, wo die Mauer aufsteht, hat sie einen unmittelbaren Kontakt zur Bodenplatte. Und wenn damals nicht schon irgendwelche bituminösen Pappen mit eingebaut wurden, die verhindern, dass eben Wasser nach oben gedrückt wird, dann saugen sich diese Wände voll. Da kannst du so viel streichen auf deinem Boden, wie du willst, dann
Okay.
werden halt die Wände nass.
Okay. Das Erste, was man bei so Kellern sieht, ist ja, dass an der Seite von den Wänden dann immer dieser Putz so abplatzt. Ja? Das ist so dieser Klassiker. Du gehst rein und dann ist es meistens so ein Streifen auf, sagen wir mal, 20 cm Höhe oder einen halben Meter Höhe, wie auch immer. Und das ist dann so der klassische feuchte Keller, wie ihn der Laie halt so kennt, ohne
Genau,
dass es irgendein Ereignis wäre.
dann sagt der Laie sagt dann Salpeter. Ne? Für Salpeter brauche ich aber organisch verrottendes Material. Also in der Regel sind es mineralische Ausblühungen. Das heißt, durch diese Wand geht Feuchtigkeit hindurch. Entweder zieht die von unten nach oben in die Wand rein, verdunstet dann in die Kellerrichtung aus, oder aber es kommt von außen durch die Wand hindurch und geht dann nach innen in den Keller rein und da werden Mineralien bei diesem Hindurchgehen von den Wassermolekülen werden die Mineralien mit ausgeschwemmt. Dann kommt die Feuchtigkeit irgendwann auf die Innenseite der Wand und entweder bilden sie sogar Tropfen, das heißt, hat man auch schon mal gesehen, dass es so richtig runterfließt, oder aber es fängt dann an, weg zu verdunsten. Und beim Verdunsten kann dieses Wassermolekül dann die mineralischen Ausblühungen oder die mineralischen Bestandteile, die es da mitgenommen hat aus dem Stein, kann nicht mitführen und führt dann zu diesen Ausblühungen. Das ist dann dieses Weiße, wo dann der Volksmund Salpeter dazu sagt, das ist auch so ein bisschen kristallin. Wenn man mit der Taschenlampe dran geht, leuchtet das auch alles so wie so kleine Salze. Wenn man sich sicher ist, dass da nichts verrottet, kann man auch dran lecken. Es ist Salz. Ja, man kann aber auch einfach so glauben, dass es Mineralien sind. Also das ist dann auch was, was nicht einmalig passiert, sondern wenn man diese Flecken dort sieht, wenn du siehst, dann ist entweder er so richtig weiß und flockig oder es drückt den Putz so in so Bockeln ab, in solchen Blasen, die man dann auch so knirschend aufdrücken kann, dann führt halt Wasser durch das Mauerwerk hindurch und wäscht da die Mineralien aus.
Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man das einfach lässt?
Dann stürzt das ganze Ding in ein paar hundert Jahren zusammen. Na, wenn irgendwann, ne, wenn der Stein ausgewaschen ist, wenn da nichts mehr ist, dann ist er halt nicht mehr tragfähig. Das dauert aber sehr lange.
Okay. Was
Also da
empfiehlst du in so einem
muss man
Fall?
jetzt nicht Panik machen. Es gibt verschiedene Sachen. Es ist wieder die Frage, was will ich machen? Ich hatte einen Kunden, die haben eine riesengroße alte Post. Stationen im Portfolio gehabt und in den Räumlichkeiten, die massiv von Feuchtigkeit betroffen wurden, wollte unbedingt die Stadt ein Live-Museum einbauen. Ne? Nur so Erfahrungsmuseum oder sowas. Also nichts zum Schlafen etc. Es ist was, was tagsüber benutzt wird. Es ist doch etwas, was ich irgendwie gut unter Kontrolle haben kann. Und da hat man sich dann, weil auch man konnte von außen nicht aufgraben. Das war alles nicht möglich, da vernünftig aufzugraben. Und dann hat man sich für einen Sanierungsputz entschieden. Man nennt den auch Opferputz. Der wird dann in mehreren Zentimetern Dicke, wird der auf die Wand aufgetragen, gerne mal so 5, 6, 7 Zentimeter dick. Und der nimmt dann diese mineralischen Bestandteile auf. Es bleibt nach wie vor feucht. Nach wie vor geht Feuchtigkeit durch das Mauerwerk hindurch, geht dann nicht unmittelbar an die Luft, weil da ist ja der Opferputz, dieser Sanierungsputz davor. Das heißt, Feuchtigkeit dringt da hindurch, kann rausdiffundieren, kann abtrocknen und das, was man so als hässliche mineralische Ausblühungen hat, bleibt dann in dem Opferputz drin. Und den muss man alle paar Jahre, wenn der gesättigt ist, muss man den abschlagen und neu auftragen. Ist eine Variante. Aber es bleibt feucht. Es bleibt trotzdem ein feuchter Bereich.
Und was hältst du davon, dass man an diesen Stellen, sagen wir mal, das sind nicht so viele Stellen, dass man dann da einen Heizkörper hinmacht? Weil dann habe ich ja die Wärme und das Wasser
Das,
verdunstet.
ja, das ist ungefähr wie eine Schnittwunde im Finger und du tust es halt ständig drauf.
Ja.
Das, also, nein. Halte ich nichts von.
Es wurde nämlich auch schon mal empfohlen, dass
Halte ich gar nichts von, ja.
man.
Ich halte auch nichts davon, auf der Vorderseite einfach einen Anstrich zu machen, weil der wird dann einfach nur, der schlägt dann Blasen. Der liegt dann irgendwann
Ja,
hohl. Weil
ja.
der haftet ja an der Mauer an. Und wenn dann aber die Mineralien damit durchgedrückt werden, ne, dann bildet sich dann so eine Blase und dann liegt der nicht mehr an,
Genau.
der
Und dann
Belag, ja.
irgendwann splittert es weg, die
Genau.
Farbe.
Und wenn
Nicht
der
so gut.
luftdicht ist oder
Ja.
wasserdiffusionsdicht, dann kann noch nicht mal die Feuchtigkeit raus. Dann bleibt sogar noch die Feuchtigkeit dahinter. Das heißt, der Prozess geht noch schneller. Dann fällt einem halt irgendwann diese Farbe entgegen, die blättert dann ab.
Was würdest du also dann in so einem Fall empfehlen? Aufgraben und eine große Sanierung, indem man entweder wie heißt es, diese Spritzen da reinsetzt, das kann man ja machen.
Genau, das kann man
So.
verdichten, verkieseln kann man das.
Genau.
Wenn das jetzt einfach nur der Keller ist, wo ich mein Zeug drin habe und ich kann alles, was irgendwie luftdicht und feuchtigkeitsgeschützt sein kann, kann ich in irgendwelchen luftdichten Döschen machen oder sowas. Dann halt das. Wenn es im Wohnbereich ist, weil ich eine Sutterer-Wohnung ausgebaut habe und da ist halt permanent alles irgendwie feucht, dann muss ich mich drum kümmern. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn es von unten kommt, kann ich versuchen, das mit sogenannten Packern, wo ich dann also Dutzende von Löcher in unterschiedlichen Tiefen so würde ich zeigen, in die Mauerwerk hinein, in unterschiedlichen Tiefen, in unterschiedlichen Neigungen, bohre ich da eben meine Löcher rein, mache meine Packer rein, da ist dann ein Kunstharz, Flüssigkunststoff oder sonstiges drin, was dann da reingelaufen lassen wird, Harze und dergleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit Druck, ohne Druck, in warm, in kalt. Und dann fließt das da rein und soll eine Schicht bilden, einmal horizontal, dass keine Feuchtigkeit mehr in der Mauer von unten nach oben aufsteigen kann. Der unterste Bereich bleibt feucht. Die Idee dahinter ist, dass jeder Stein porös ist, Poren hat. Und wenn eine Pore, die Wasser von einer Pore zur nächsten transportieren könnte, schon mit etwas gefüllt ist, das kein Wasser mehr reinlässt, dann kann diese Pore keine Feuchtigkeit aufnehmen und ergo auch keine Feuchtigkeit weitergeben. So funktioniert dieses Konzept. Das heißt, ich habe dann irgendwann so mein Flüssigkunststoff da reinlaufen lassen und damit ist dann auf einer horizontalen Ebene, die nicht glatt ist natürlich, die wabert da vor sich hin, ist dann jede Pore erstmal verschlossen und dann kann kein Wasser mehr von unten nach oben. Wehe, ich habe irgendwo auch nur ein bisschen eine Lücke, dann geht da nämlich die Feuchtigkeit wieder nach oben. Das andere, was man machen kann, wenn es um den horizontalen Aufstieg geht, dass ich einmal das Haus horizontal aufsäge. Also tatsächlich wird das mit Sägen gemacht. Kettensägen mit riesengroßen. Und dann werden dort Metallplatten oder Kunststoffplatten von beiden Seiten unter die Mauer geschoben, um dann eben eine Trennung zu haben zwischen unten und oben. Damit kann keine Feuchtigkeit mehr von dem unteren Bereich des Mauerwerks in den oberen Bereich des Mauerwerks vordringen.
Hast du
Ansonsten muss ich aufgraben, wenn es von außen kommt.
da so eine ungefähre Kostenschätzung?
Nee.
Kann man jetzt sagen, pro
Nein.
Quadratmeter
Nein.
so und so viel?
Nein.
Okay.
Es ist abhängig davon, wie tief muss ich aufgraben, muss ich das nur von innen machen, an wie vielen Stellen ist das, wie viel Liter Material fließt dort rein, soll ich es aufsägen, auf welcher Höhe kann ich das machen, ist es außen zugänglich, ja, nein, muss ich beides machen, ausgraben, außen trotzdem noch horizontal aufsägen, nehme ich Kunststoffschienen, nehme ich Metallschienen, welche Region liege ich? Nein, kann ich leider nicht sagen.
Also da hört sich für mich als charmanteste Variante beim normalen Keller, sage ich mal, tatsächlich das mit dem Sanierungsputz.
Dann bleibt es halt feucht.
Dann bleibt es halt feucht,
Es bleibt ein feuchtes Raumklima.
aber wenn ich
Ich sehe es dann
ansonsten.
halt nicht. Mehr ist es nicht. Ich habe es nur einfach
Ja.
verdeckt.
Oder okay, oder ich lasse es tatsächlich, wie du sagst, dann lassen wir das, es bleibt feucht. Dann kann ich halt da nichts lagern.
Genau, außer es ist Wohnraum, weil dann muss ich mich halt irgendwie drum
Okay,
kümmern.
Herr Wohnraum,
Ja?
aber ich meine jetzt
Das
im
wäre dann doof, wenn
Allgemeinen.
man den Wohnraum aufgeben muss, weil man das nicht mehr
Das
abdichtet.
ist klar, ja,
Dann würde
klar.
ich von außen aufgraben zum Beispiel.
Ja, okay. Und wir haben ja dann oft das Problem, dass es durch die Feuchtigkeit, da werden dann doch Sachen gelagert, also das heißt, dann kommen die Schränke an die Wand, dann sind die Schränke weg und zack, haben wir Schimmel. Schimmel in unterschiedlichsten Farben. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ist der schwarze Schimmel böser als der grüne oder der braune? Ich weiß gar nicht, ich kenne nur diese drei Farben. Oder kann man sagen, jeder Schimmel ist per se schlecht und keiner darf sein und einer ist schwerer zu behandeln als der nächste? Wie kommt es zu den unterschiedlichen Farben überhaupt?
Es gibt noch einen roten Schimmel im Badezimmer zum Beispiel auf den Fugen etc. pp. Ich möchte vornherein einen kleinen Disclaimer machen. Leute können mich gerne anrufen, können mich gerne fragen, können mich gerne beauftragen, nicht für Schimmel. Das meine ich ernst. Bitte, wenn es um Schimmel geht, mich nicht mehr anrufen. Ich habe auch den Kram keinen Bock mehr. Mein Nervenkostüm ist mir dazu wichtig. Hintergrund ist der, man erklärt dann dem Kunden groß und breit, wie denn die bauphysikalischen Zustände sind in dem Gebäude und warum das jetzt passiert ist und dass man anders mit dem Gebäude umgehen muss und dass eben das Wohnkonzept, das der Kunde sich da jetzt ausgesucht hat und tatsächlich macht, nicht funktioniert für das Gebäude. Und nach der Stunde guckt der Kunde mich an und sagt, ich bin aber nicht schuld, oder? Und da stehe ich dann manchmal da und denke so, versteckte Kamera, was, wo warst du die letzte Stunde? Also nicht, was? Also, und deswegen habe ich da keinen Bock mehr drauf. So.
Bitte
Die
beachten.
bitte beachten, gerne ansonsten für alles Mögliche anrufen, für Schimmel nicht mehr. Verschiedene Schimmelsorten. Wir haben, ich glaube, 200.000 bekannte Schimmelarten und es hilft nichts, wenn du sie benennen kannst. Schimmel hat in Innenräumen nichts zu suchen. Die Farbe ist dann jetzt erstmal egal, ob der jetzt irgendwie rosa ist, grün ist, braun ist, schwarz ist. Es gibt mehr Gesundheits- Aber niemand, keine von diesen Schimmelarten ist irgendwie gesundheitsförderlich. Können wir, glaube ich, mal so Punkt dahinter machen. Ne? Hat also im Innenraum nichts zu suchen und keiner von denen ist gesund. Es gibt aber, und der nennt sich dann halt auch Schwarzschimmel, es gibt eine bestimmte Schimmelsorte, die ist dann besonders aggressiv, die ist bekannt dafür, dass sie eben Reaktionen beim Menschen auslöst, die auch nicht gut sind. Und von daher, wenn ich jetzt Schimmel habe, dann muss ich auch wieder nicht schreiend weglaufen. Es kommt wieder auf die Größe drauf an. Habe ich jetzt irgendwie einen Schimmelstreifen am Fenster entlang oder an der Dichtung entlang, ja, dann einfach nicht dran lecken. Ne? Nicht, einfach nicht machen. Ne? So. Und mehr kann dann jetzt erstmal auch nicht passieren. Wenn der jetzt anfängt, so ein bisschen Flusen zu bilden und dann irgendwie seine Poren dann irgendwie rausströmt, dann kann man das vielleicht mal kurzfristig so mit Haarspray einmal so drüber, ne? Dann sind
Mit
diese,
Haarspray.
ja, mit Haar, du klebt, Haarspray klebt, hast die Sporen, hast du erstmal festgeklebt. So, und dann natürlich vernünftig sanieren. Man sagt grundsätzlich ungefähr eine Fläche von einer halben DIN A4 Größe, wenn ich sowas habe. Das kann ich noch selber machen. Alles, was größer ist, sollte ich wieder im Fachbetrieb machen lassen. Also habe ich da irgendwie so eine Kellerwand, wo irgendwie auf 30, 40 Zentimeter Höhe von links nach rechts irgendwie Schimmel ist. Das sollte man dann auch wieder nicht selber machen. Ja.
Gut.
Ansonsten, wir haben immer Schimmelsporen in der Raumluft. Das ist ganz normal. Ne? Es ist immer irgendwas, das ist natürlich, wenn irgendwie die Biomüllabfuhr vor der Tür vorbeigefahren ist, dann habe ich eine höhere Konzentration an Schimmelsporen außen und genauso, wenn ich irgendwo einen Kompost vom Küchenfenster habe oder sowas, ja. Und durch diese Schimmelsporen, die immer da sind, kann sich so ein Schimmel dann halt auch anlagern. Wenn die Umgebungstemperaturen und die Umgebungsbedingungen und die Anhaftquelle vorhanden ist, und das kann auch Staub sein. Also ich kann auch Schimmel auf einer Fliese haben. Ne, da schimmelt nicht die Fliese, sondern da schimmelt der Staubbelag auf der Fliese oder der Staubbelag in der Fuge. Ja, ne, ist so. Ja, nicht jeder putzt alles so reinlich und fein. Hat nichts mit Sauberkeit zu tun, sondern du hast diese Stäube und auch Hautschuppen und was nicht alles hast du immer überall in der Wohnung. Und dann kann sich halt auch mal der Schimmel anlagern. Kleine Stellen passiert, wegmachen. Ist das dauerhaft? Sollte ich mir mal Gedanken machen, wo kommt das Ganze her? Kann ich das mit einer Dämmung lösen? Kann ich das mit einem anderen Benutzerverhalten lösen, weil ich in meinem eigenen Saft spore, aber nicht vernünftig lüfte? Ja. Klassisches Beispiel ist dann eine Familie, die schläft dann in einem Schlafzimmer. Zwei Erwachsene, ein Kind. Und das Kind wird dann mittags schon mal hingelegt zum Mittagsschlaf. Dann wird natürlich vorher nicht gelüftet, weil wird ja kalt. Dann schläft das Kind da, dann kommt das Kind raus und dann lüftet keiner, weil macht man einfach nicht. dann wird das Kind irgendwie abends um 6 Uhr wieder schlafen gelegt. Es wird vorher nicht gelüftet, weil wird ja kalt. Dann legt sich die Frau des Hauses dann irgendwann so gegen 9 oder 10 Uhr mit dazu. Hat natürlich auch nicht nochmal vorher gelüftet, weil will das Kind nicht stören, Straßenlärm und es wird kalt. Dann kommt der Herr des Hauses dann irgendwann, nachdem er fertig Serie geguckt hat oder sowas, kommt er dann auch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde später mit ins Bett, macht natürlich auch nie das Fenster auf, will ja niemanden wecken und es wird ja kalt. Morgens um 7 klingelt der Wecker. Die Frau kann noch ein bisschen länger schlafen, hat erst einen späteren Termin. Das Kind ist entweder schon wach und gefüttert, wartet schon mal draußen, kommt da wieder mit ins Bett, aber es wird ja nie das Fenster aufgemacht, weil will ja niemanden stören und es wird ja kalt. So, dann gehen beide aus dem Haus. Ne? Nehmen wir jetzt, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass nur die Frau sich drum kümmert. Also die Frau geht arbeiten, der Mann geht mit dem Kind auf den Spielplatz oder sowas. Vielleicht wird da mal das Fenster kurz aufgemacht. Vielleicht aber auch nicht. So, und dann ist dann 18 Stunden lang ist da diese Bude irgendwie bewohnt und es wird nicht gelüftet. Das kann dann nicht funktionieren. Dann schimmelt's
Naja,
halt immer.
dann schwimmen es halt irgendwann. Ich habe kürzlich gelesen, und das glaube ich auch, wenn du im Spätherbst einen Waldspaziergang machst, atmest du wahnsinnig viele Schimmelsporen ein, weil natürlich unter den Blättern, bei dieser Feuchte, die unter die Blättern, die am Boden liegen, da ist überall Schimmel dran. Und dann gehst du und wirbelst es auf und dann
Ja,
hast
das
du
sagt man die
auch.
schöne Waldluft.
Ja, genau, dann hast du die wunderbare Waldmitte. Okay, also so viel zum Schimmel, den wollen wir dann gar nicht mal mehr vertiefen. Schimmel ist immer schlecht, haben wir gesagt. Es liegt fast immer am Nutzerverhalten, ob das jetzt.
Ja, nicht immer.
Weißt du, was ich jetzt kürzlich hatte? Und zwar Neubau. Neubau, KfW 55, wunderbar. Keller, also über mit kontrollierter B- und Entlüftung, im Keller natürlich nicht. Der Keller nicht gedämmt. Nur die oberste, die unterste Geschossdecke, aber die Kellerwände nicht und der Boden natürlich auch nicht. Und jetzt war doch letztes Jahr so ein wahnsinnig feuchter Sommer bei uns in Bayern zumindest. Und die Leute machen tagsüber das Fenster auf zum Lüften. Was war? Schimmel im Keller. Und diesen Schimmel kriegt man fast nicht raus. Also dann kamen dann noch mit Trocknungsgeräte rein. Es sind zwar Betonwände, der Neubau ist vielleicht 2 Jahre alt. Der Schimmel war überall. Der war auf Papier, der war auf den Lederschuhen, der war in der Kleidung. Die Leute hatten ja den Keller vollgestellt, weil sie dachten, naja, Neubau und das ist alles
Das ist
super.
dicht, jawohl.
Ist alles dicht, perfekt. Auf jeden Fall war der Schimmel im Prinzip überall. Jetzt muss man aufwendig eine Lüftung einbauen, damit diese Feuchtigkeit irgendwie rauskommt. Weil ansonsten wirst du dem Schimmel im Prinzip nicht Herr. Und es gibt ja diese Vorschriften beim Bau. Da gibt es keine Entlüftung beim Keller vorgeschrieben. Und das ist ja eigentlich in meinen Augen fast ein Kunstfehler. Und das ist nicht der erste Neubau gewesen. Gehe ich wirklich 2 Wochen später in das nächste, denke ich, was sind denn da für Riesengeräte unten drin? Waren so Lüftungsgeräte im Keller.
Also ich habe natürlich im Neubau alles nass in nass verbaut. Nasser Beton, nasser Estrich, nasse Farbe, alles wird dort irgendwie nass eingebaut. Und das muss auch über die ersten Jahre erstmal austrocknen. Das heißt, in den ersten 2, 3 Wintern oder in den ersten 2, 3 Jahren sollte ich irgendwie zusehen, dass da gut Luft durch den Keller durchzirkulieren kann. Und zwar bitte keine schwüle, feuchte, Sommerluft. Ja, also keine Fenster im Sommer aufreißen, komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Und dass ich dann im Neubau eben keine Kartonagen bis an die Wände stelle oder irgendwelche Regale bis dicht an die Wände stelle oder Schränke, die hinten geschlossen sind oder die Gästematratze an die Wand lehne, weil da immer noch Feuchtigkeit rauskomme. Und da jetzt einfach mal bauphysikalisch erklärt, was passiert, wenn ich in einem Neubaukeller im Sommer das Fenster aufmache. Dann kommt einfach die schwülfeuchte Luft von draußen rein. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren als kalte Luft. Das heißt, nehme ich einen Kubikmeter Luft und habe den irgendwie draußen auf 25, 30 Grad erwärmt, dann kann der eine gewisse Feuchtigkeit mit sich rumtragen. Führe ich diesen Kubikmeter Luft, führe ich den jetzt in einen kalten Keller, sagt der plötzlich, mir ist kalt. Schrumpft zusammen, wenn du so möchtest, und kann diese Feuchtigkeit nicht mehr mit sich führen. Würde also in der freien Natur eine Wolke bilden und würde abregnen. kann es im Keller nicht so richtig passieren. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit oder dieser Kubikmeter Luft gibt seine Feuchtigkeit einfach an die umliegenden kälteren Bauteile ab. Das hat jeder schon mal zu Hause erlebt. Am Kühlschrank aufgemacht, eine kalte Flasche rausgeholt, ein Bier, ein Wein, ein Orangensaft, was weiß ich, und draußen hingestellt. Und dann fangen sich an der Außenseite von der Flasche oder an einem kalten Bierglas oder an einem kalten Weinglas fängt sich an, Feuchtigkeit abzubilden. Das Glas wird nass. Haben wir schon mal gesehen, bilden sich so Tropfen. Das ist nichts anderes. Die Umgebungsluft, die viel Feuchtigkeit transportieren kann, trifft plötzlich auf ein kaltes Bauteil, auf die kalte Flasche aus dem Kühlschrank. Und die Luft um diese Flasche drumherum gibt die Feuchtigkeit an das kalte Bauteil ab. Und deswegen wird die Flasche auf der Außenseite nass. Nichts anderes passiert mit einem kalten Bauteil, einer ungedämmten Wand, einer unbeheizten Immobilie, wo viel Feuchtigkeit reinkommt, und einem Neubaukeller, der kälter ist als die Außenluft. Dann wird alles kalt. Also kalt und dann entsprechend feucht.
Vielen Dank, top erklärt. Ich danke dir.
Gerne.
Jetzt noch eine Frage, die mir gestellt worden ist auch. Zweifach verglaste Fenster oder dreifach verglaste Fenster? Und es ist tatsächlich so, dass die Fensterbauer hier ganz unterschiedlich ticken. Der eine sagt, nee, zweifach verglast, wenn ansonsten keine Dämmung ist. Es braucht es nicht. Und andere sagen, nein, Stand der Technik ist dreifach verglast, auch wenn jetzt die Umgebung nicht. Also wenn die Wände nicht gedämmt sind, sondern wichtig ist, dass dieser Rahmen danach, wo dieses Fenster drin ist, dass der nur speziell gedämmt ist. Was sagst du dazu?
Kommt auf die Immobilie drauf an, tatsächlich. Und da hat der Fensterbauer recht, wenn er sagt, das ist, wenn die Immobilie nicht gedämmt ist, muss ich da keine Dreischeibenverglasung reinmachen, außer ich weiß, dass ich zukünftig dämmen möchte. Wir gucken uns jetzt einfach mal ein Fenster an, ein Loch in der Wand, wo wir rausgucken können. Und dann gucken wir auf die Fensterleibung. Das ist also quasi da, wo ich von der Innenseite zur Außenseite der Mauer den Schnitt gemacht habe, um dieses Loch in diese Mauer reinzukriegen. Jetzt sagen wir einfach mal, wir haben ein Mauerwerk, das ist irgendwie 40 Zentimeter. Und dann haben wir, lassen wir einfacher zu rechnen, ne, wir haben 10 Zentimeter breite Fensterrahmen, das ist jetzt viel zu breit, aber wir haben 10 Zentimeter breitere Fensterrahmen, ne, und das sitzt jetzt mittig. Das heißt, ich habe 15 Zentimeter habe ich Wand auf der Innenseite, 15 Zentimeter Wand habe ich auf der Außenseite, 10 Zentimeter in der Mitte sind 40 Zentimeter Mauerwerk. Und jetzt habe ich da eine ganz alte Fensterscheibe drin. Das heißt, morgens wache ich auf, da hat sich Feuchtigkeit dran gebildet. Die Älteren unter uns kennen dann auch noch diese Tropfleiste, die unter dem Fenster ist, wo also das, was am Fenster kondensiert ist, nicht auf der Fensterbank liegt, sondern in so einer Tropfleiste, wo man es schön rauswischen konnte. Und jetzt baue ich da neue Fenster ein. Top modern. Dreischeibenverglasung, Fünfkammer-Kunststoff-Metall-System, ne, die super duper halten. Und jetzt baue ich dieses Top-Fenster in die alte Wand. Wieder dasselbe. 15 Zentimeter Wand außen, dann kommen 10 Zentimeter Fensterrahmen und 15 Zentimeter Wand innen. An dem Fenster passiert jetzt nichts mehr. Ich ändere mein Nutzerverhalten auch nicht. Ich heize nicht mehr, ich lüfte nicht mehr, ich lebe nach wie vor. Wo kondensiert dann denn das Wasser aus, das auf der Innenseite entsteht? Auf der Innenseite von der Mauer. Und dann habe ich plötzlich, nachdem ich Fenster saniert habe, Schimmel auf der Innenseite. Und deswegen macht das nicht immer Sinn. Entweder mache ich ein Gesamtkonzept, gucke mir an, muss ich dann auch noch dämmen, muss ich auch noch die Fensterleibung von außen mitdämmen, keilförmig im besten Falle. Wie mache ich das? Weil wenn ich jetzt plötzlich anfange, 20 Zentimeter nach außen noch eine Dämmung drauf zu machen, weil ich so viel haben möchte. Dann, wir erinnern uns, wir haben ja von dem Fenster aus 15 Zentimeter Mauer in meinem fiktiven Fall. Und dann kommen nochmal 20 Zentimeter Dämmung drauf. Dann habe ich plötzlich 35 Zentimeter, wo mein Fenster nach drinnen sitzt. Ist wie eine Schießscharte. Es kommt gar nicht mehr so viel Licht hin. Da im Übrigen für solche Situationen gibt es nur zwei vernünftige Farbvarianten für die Fensterleibung, die man dann streicht. Ja, das ist weiß oder weiß. Was anderes sollte man da nicht nehmen, sonst kommt da kein Licht mehr rein. Also bitte nicht irgendwelches dunkle Töne nehmen oder sowas. Und da muss ich mir dann immer im Gesamtkonzept Gedanken machen, setze ich die Fenster weiter raus, mache ich nur Fenster, also im Übrigen gibt es auch viele Vorschriften, wenn ich mehr als 10% der Fensterfläche tausche, muss ich alle austauschen und. Nehme ich Fördergelder mit, ja, dass ich da immer mal mit dem Energieberater vorher drüber rede, dass man da auch weiß, wo man Fördergelder herbekommt. Und dann sollte ich da vielleicht ein Gesamtkonzept machen und nicht einfach nur Fenster austauschen, weil das der Nachbar auch so gemacht hat. Und dann kann man da auch eine Entscheidung treffen, zwei Scheibenverglasung oder drei Scheibenverglasung. Und es muss nicht immer die drei Scheibenverglasung sein
Prima,
im
vielen Dank.
Bestand.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal das Thema Feuchtigkeit ab und Schimmel und feuchte Keller. Wir könnten noch Stunden drüber sprechen, das ist klar. Aber das sollte ja so ein Teaser sein. Nicht anrufen bei Carsten, bei Schimmel, bitte.
Ja, bitte.
Alles andere, aber nicht bei Schimmel. Und gehen wir zu den Rissen.
Und jetzt haben wir wunderschön ein Missverständnis von den Leuten. Die Leute sehen Risse an der Wand und sagen, ah, da putzt man ein bisschen drüber und dann hält das schon. Wo ich sage, Moment mal, ein Riss in der Wand, da würde ich gerne vorher mal wissen, woher kommt der? Ist das gesamte Konstrukt, das da den Riss sich gebildet hat, ist das irgendwas im Untergrund, was sich bewegt? Ist das zur Ruhe gekommen oder bewegt sich das noch weiter? Ja? Also dieses ganz Konträre, wo der Kunde schreiend wegläuft wegen Asbest oder wegen Schimmel, wo ich sage, das kann ich beides super unter Kontrolle haben. Und wenn ich weiß, woher der Schimmel kommt, kann ich die Ursache abstellen, dann saniere ich den Schimmel, dann ist alles wieder gut. Und bei einer unklaren Lage, also Risse, die irgendwie durch Verschiebungen herkommen, also ich rede das nicht von irgendwelchen Mikrorissen, sondern ich rede halt wirklich auch mal, wo man so einen Finger reinstecken kann fast oder wo man durch so einen Riss bis auf die andere Seite durchgucken kann. Da sagt der Kunde, nö, nö, ein bisschen Putz drüber, ein bisschen Gaze drüber, neue Farbe drüber, passt so. Das funktioniert dann bitte nicht. Also ich sage immer ganz salopp, ein Riss fängt bei mir dann an, wenn ich mit der Hand reinfassen kann.
Ah ja.
Natürlich sollen auch andere Risse kontrolliert werden. Und
Es gibt
da,
ja, Entschuldigung, es gibt
ja.
ja so Risse, die sind nur in der Farbe. Das ist ja tatsächlich so, das gibt es ja. Also das haben wir auch gelegentlich bei uns. Dann gibt es so Risse, da siehst du die Ziegel. Weißt du, die sind dann
Treppenförmig.
so treppenförmig. Genau. Die gibt es auch. Und dann gibt es, wie du sagst, so richtige Risse, wo man dann ja durchschauen kann oder wo man wirklich sieht, okay, das geht jetzt auch über die ganze Wand vielleicht. Dann gibt es diese Setzungsrisse, die sich vielleicht irgendwann mal gebildet haben, aber unverändert sind seit 50 Jahren.
Genau. Oder hast du horizontal irgendwelche Risse an der Geschossebene, ne, am
Ja,
Übergang von einer Ebene zur
genau.
anderen? Oder solche Strahlrisse, die dann quasi an der Seite vom Fenster eben horizontal rausgehen oder vertikal sich irgendwo fortsetzen? Das ist dann meistens auf eine nicht fachgerechte Dämmung zurückzuführen, die installiert wurde. Gibt verschiedene
Und diese
Sachen.
treppenförmigen?
Da muss man sich dann jetzt einfach mal anschauen. Also wenn das in der Treppe jetzt eigentlich runterläuft, dann habe ich ja ein Bauteil, das oberhalb von der Treppe ist und ein Bauteil, das unterhalb ist von der Treppe. Da Gebäude dazu tendieren, nicht hochgehoben zu werden, sondern nach unten absacken, müsste man sich jetzt eben den Bereich unterhalb diesen Treppenrisses angucken, weil der sich vom anderen Gebäudeteil absondert. Und das kann kommen, weil sich irgendwas unten drunter verdichtet hat und wie du gesagt hast, schon seit 50 Jahren unverändert ist. Das kann sein, dass es was Neues ist, weil das Gebäude unterspült wird oder die Mauer an der Stelle unterspült wird. Das kann sein, tatsächlich, dass sich Grundwasserspiegel geändert haben. Das kann sein, dass in der Nachbarschaft gebaut wurde, da permanent das Wasser abgepumpt wurde und dann irgendwas passiert ist oder unmittelbar nebendran was gebaut wurde, Erde nachgesackt ist, ne, durch den Aushub der Baugrube und dann irgendwas passiert ist. Also es kann vielerlei Ursachen haben. Wichtig ist, es muss erst zur Ruhe gekommen sein, bevor ich saniere. Weil es bringt nichts, wenn ich irgendeinen Riss übermale, überputze, in der Gaze noch drüber gehe, Zweifel, bitte niemals mit Acryl drüber gehen, das hilft gar nichts. Und dann bewegt sich das Gebäude weiter und dann reißt er wieder auf.
Aber
Deswegen,
das weißt du doch nicht, ob das noch weiter bewegt.
muss man dann auch da wieder mal einen Profi mit hinzunehmen und der Profi wird dann im Zweifel sagen, wir können uns das heute ad hoc angucken. Ich kann aber heute über die zukünftige Rissweitergabe von der Bewegung kann ich nicht sagen, das müssen wir über einen Zeitraum betrachten. Dann setzt man zum Beispiel einen Rissmonitor. Da wird über den Riss wird dann eine Schablone gesetzt. Das ist quasi wie eine Zielscheibe und ein Fadenkreuz. Das setzt man dann so aufeinander über diesen Riss drüber und dann kann man ablesen, in welchem Zeitraum wird dann regelmäßig kontrolliert, in welchem Zeitraum bewegt sich der Riss weiter oder ist eben zur Ruhe gekommen.
Und Unterschied Riss Außenmauer, Riss Innenmauer? Also, nee, ich muss anders sagen. Außenwand Außen der Riss oder innen der Riss? Gibt es da einen
Das
Unterschied? Weil manchmal sieht man doch das bei den Häusern, die haben dann so Klammern.
ja.
Zieht sich aber dann durch wahrscheinlich bis zur
Ja, das sind auch
Wendeltreppe.
Maueranker, ne, die dann teilweise durch Gebäude durchführen, um zu verhindern, dass Mauerteile sich irgendwie auseinanderreißen. Sieht man im Altbau, also im richtigen Altbau, sehr häufig. Aber Riss auf der Innenseite oder Außenseite möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, das eine ist schlimm und das andere ist nicht schlimm, weil das kommt darauf an, wo bildet sich der Riss zuerst. Und es kann auch sein, wie du gesagt hast am Anfang, dass der Riss nur oberflächlich in der Farbe ist oder in dem Putz. Ja, und dann einfach durch die normale Umwelt Beeinflussung von draußen da irgendwie so ein bisschen Risschen gebildet hat. Das kann aber auch sein, dass der Riss entstanden ist, weil im Untergrund was passiert ist, also in der Wand ist was passiert und dann kommt erst nach einer Zeit der Riss an die Oberfläche, weil der Putz das nochmal eine Weile überdeckt hat und irgendwann kommt er dann zum Vorschein. Wenn er durchgängig ist, hatte ich auch schon, sagt der Kunde, er hat einen Riss, ich komme hin. Wir unterhalten uns, ich gucke mir Unterlagen an und ich setze mich bei dem auf die Couch. Da habe ich auch ein kleines Video dazu gemacht und dann zieht es mir plötzlich so im Nacken. Und dann denke ich so, boah, es ist aber jetzt schon ein bisschen frisch hier. Also, ne? Und dann drehe ich mich rum und der Riss lief dann horizontal hinter dem Sofa entlang und da konnte ich rausgucken. Also das war nur wirklich so ein Millimeter, ja, aber ich konnte tatsächlich rausgucken, da pfiff die Luft durch.
Ja, Wahnsinn.
Da war es dann so der Klassiker wieder auf der Außenseite, Entwässerung nicht richtig verführt, hat das Haus unterspült und deswegen kriegt es da einfach die Wand abgesagt. Ja.
Was macht man da in so einem Fall? Kann
Nö,
man
das
da auch verhindern?
musst du dann sanieren, erstmal die Ursache abschaffen, ne? Also erstmal sicherstellen, dass dann auch die Entwässerung funktioniert. In dem Falle, dass sie wieder geführt wird und nicht einfach nur am Gebäude versickert und da irgendwie Sediment und Erde dann mitführt und deswegen da ein Loch entsteht, wo dann was runterrutschen kann und dann wird das saniert. Im Zweifel geklammert, im Zweifel aufgebrochen, neu gemauert, je nachdem, wie der Umfang da halt ist. Das kommt immer so ein bisschen drauf an.
Es ist ja so, wenn man jetzt ein Haus hat oder ein Gebäude hat und daneben der Nachbar baut neu, vielleicht groß mit Tiefgarage, also wirklich tiefen Keller und so weiter. Und dann ist es ja, wie du sagst, dass es dadurch zu Rissen kommen kann im
Genau.
Nachbargebäude. Ich kenne das tatsächlich von der Schweiz so, dass da die Bauträger zu den Nachbarn gehen und die schicken einen Sachverständigen, der nimmt jede Wand unter die Lupe, macht Fotos und schaut es an. Und danach, nach Beendigung des Baus, dann schaut der Eigentümer selbst und sagt, naja, also ich glaube, das ist okay. Oder ich glaube, das hat sich vergrößert und dann kommt dieser Sachverständige nochmal.
Genau.
In Deutschland habe ich das so noch nicht erlebt. Ist das nicht vorgeschrieben bei uns?
Vorgeschrieben ist es gar nicht. Man sollte es machen. Also ich werde auch häufig von Bauträgern oder von Privatleuten auch beauftragt, eben für diese Beweissicherung. Was ich regelmäßig ablehne, auch das sollte man einfach mal wissen, wenn jemand anruft und sagt, nebendran wird gebaut, jetzt haben wir Risse, jetzt müssen Sie sich das angucken. Dann sage ich, und jetzt ist es zu spät und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ne, das macht man dann vorher und im besten Falle macht das derjenige, der baut. Dann tatsächlich, dann läuft man in der Nachbarschaft rum und fotografiert nichts. Das ist so schwierig. Ich muss etwas dokumentieren, das nicht da ist. Ich muss sicherstellen, dass ich die Wände und Anschlüsse und alles so aufnehme, dass es erkennbar ist, dass kein Riss vorhanden ist. Das ist relativ schwierig. Das klingt aber so banal, aber es ist schwieriger, als einen Riss zu dokumentieren, der vorhanden ist. Also das heißt, ich mache im Vorfeld, mache ich eine Zustandsdokumentation oder eine Beweissicherung, wie man das nennen möchte, und dokumentiere den aktuellen Zustand. Dann macht es irgendwann im Laufe des Bauverlaufes, macht es Rums. Irgendwas fällt um, irgendwas wird abgeladen, irgendwas, ne, fällt mal runter, wird ein Teil abgerissen oder es wird was verdichtet. Ne, die ganzen Gläser im Schrank wackeln und klappern und sowas. Und dann kommt der Nachbar und sagt, jetzt haben wir Risse. Und dann gucke ich in meine Dokumentation und sage, nee, war vorher schon da. Oder ja, jetzt ist eine Dachschindel runtergerutscht. Auf meinem Bild war die vorher schon runtergerutscht, ja. Solche Sachen. Es gibt auch andere Fälle. Ein Bundesland möchte nicht nennen, welches Bundesland es ist. Ich zeige auf mein T-Shirt. Wer weiß, in welchem Land ich bin, weiß, welches Land das ist. Lassen wir das. Hat eine Fußgängerbrücke abgerissen, die nicht über den Fluss führte, sondern parallel zum Fluss verlief. Riss die also ab mit massiven Erschütterungen und meine Kundschaft rief dann an und hat gesagt, wir haben tatsächlich Risse im Haus. Das Ganze landete vor Gericht. Man streitet sich da auch schon seit mehreren Jahren und das Land hat gesagt, nö, das hat nichts mit dem Abriss von der Brücke zu tun. Das hat was mit dem Tidenhub des Flusses zu tun. Sagt man, ja, okay, Tidenhubfluss, habe ich auf beiden Seiten dasselbe. Der Fluss ist auf beiden Seiten bebaut, fahre ich einfach mal auf die andere Seite. Upsa, und guck mir da die Häuser an. Und dann bin ich auf die andere Seite gefahren und siehe da, die Häuser hatten keine Risse. Aber auf der Seite, wo die Brücke abgerissen wurden, hatten nicht nur meine Kunden Risse, sondern irgendwie 10 andere Häuser auch. So. Da muss man dann auch mal hingehen und sagen, Leute, das funktioniert so nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ne, das ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass ihr da den Abriss gemacht habt, weil vorher eben keine Risse waren. So, und da wieder den Beweis zu führen, zu sagen, es war vorher alles in Ordnung. Da waren auch teilweise Fachwerkhäuser, da zu sagen, das ist nicht irgendwie mangelnde Wartung oder da hat sich das Holz bewegt oder das Gefache ist rausgefallen, einfach so, weil ihr nichts gemacht habt. Das ist dann immer schwierig. Von daher, bitte, bevor man größere Bauten macht oder bevor man irgendwelche Aushube macht, dass man irgendwie Boden wegfährt oder so, dass man einfach mit den Nachbarn spricht. Entweder selber eine Dokumentation macht oder einen Sachverständigen mit hinzuholt und das Ganze dokumentiert, dann hat man hinterher auch weniger Streit.
Aber das braucht man jetzt nicht, wenn zum Beispiel nur ein Einfamilienhaus gebaut wird.
Auch dann ist genau
Auch dann.
dasselbe, wenn du anfängst, die Grube auszuheben. Also das ist schon ein größeres Bauvorhaben, ne? Also sobald du irgendwie da ein Loch in die Erde machst, dann passiert ja was in der Nachbarschaft, ne? Und manchmal werden dann Spundwände gesetzt, das heißt, da werden so Metallstreben reingeschlagen. Allein dieses Einschlagen kann schon Erschütterungen auslösen, ja.
Genau. Ich glaube, das ist es auch gewesen, weil ich weiß jetzt davon, also auch bei uns in der Stadtverwaltung tatsächlich, wenn man eben diese Dinger reinschlägt, wie heißen die? Spundwände?
Spundwände zum Beispiel,
Ja,
ja,
genau, es gibt da so
das sind so
Anker.
in sich greifende, so ein bisschen verwinkelte
Ja.
Metallblätter, ne, die man in die Erde eintreibt und die sind dann untereinander verhakt. Das ist dann, und damit kann man eine ganze Baugrube,
Es
kann man
gibt
dann
aber auch
sichern.
so, es gibt aber auch so Anker, die man so setzen kann. Die schießt man dann so rein, so quer in die Wand rein.
Das ist, um dann zu verhindern, dass irgendwie die Wand so entgegenkommt. Das kann man
Ja,
auch machen.
genau. Und da weiß ich jetzt, dass das die Stadt Neuss mal gemacht hat. Bei den Nachbarn, dass die eine Dokumentation vorher gemacht haben und dann geguckt haben und dann eben nachher, klar.
Genau,
Weil da die
das macht
Gefahr
auf
wohl
jeden
größer
Fall Sinn.
ist. Ja, genau. Also wenn man jetzt ein Gebäude hat und daneben wird was gemacht mit Spundwänden oder mit so Ankern, dann sollte man darauf bestehen, dass dann
Genau.
geht man den
Und jetzt gehen
weiter.
wir mal in den Kauf eines Bestandes. Also du nimmst eine Immobilie in den Einkauf und gibst die auf den Markt und das sind ein paar kleineren Rissen und da wird aber jetzt erstmal kein Gutachten drüber gemacht und niemand weiß, wo die herkommen. Und dann gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen, die sagen, wir gucken und wir gehen damit um. Und die anderen, die Angst vor ihrem eigenen Schatten haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Diese Kundschaft soll bitte das Haus einfach nicht kaufen. Ja? Es gibt einen Schlag Menschen, die sollen dann das einfach nicht machen, weil die können nicht ruhig schlafen. Die haben dann, die wollen dann hundertprozentige Gewissheit haben und wollen aber dann auch wieder kein Geld ausgeben teilweise und dann soll dann irgendwie, dann soll noch was im Notarvertrag mit aufgenommen werden oder sowas. Nee, einfach nicht. Also A, nicht an solche Leute verkaufen und B, sollten diese Leute auch so ein Objekt nicht kaufen. Die sollten dann was Sichereres kaufen. Für sich, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Immobilie zusammenstürzt. Aber der Mindset ist ein anderer.
Guter
Und
Hinweis.
wer auf so Sicherheit Wert legt, der darf dann halt gewisse Sachen nicht kaufen, oder?
Ja, nee, guter Hinweis, man kann da nicht immer hundertprozentiges gibt es sowieso nicht. Das kann man nicht machen, kann man nicht sagen. Und du hast recht, wenn schon irgendwas ist, wo man dann so Bedenken hat, dann soll man lieber die Finger davon lassen. Das ist aber eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort, lieber Carsten. Wir lassen mal nicht voneinander. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dann
Auf jeden Fall
mit
sehr
einer
gerne.
neuen Firma, die ist ja noch nicht so lange. Du hast ja die Firma hast du schon sehr lange, aber die neue, die Wohnflächenakademie, wie lange hast du jetzt schon?
Die ist seit Anfang des Jahres, ist die richtig auf dem Markt. Gibt verschiedene Kurse für Profis, aber auch für den Laien. Es gibt einen Videokurs für Mieter oder Vermieter oder Immobilieninvestoren. Da können Sie sich dann den Kurs anschauen und wissen, wie sie die Wohnfläche aufmessen.
Das ist ganz wichtig, und zwar für die Banken. Also ich habe mittlerweile keine Bank mehr, die nicht sagt, sie braucht eine Wohnflächenberechnung oder einen bemaßten Grundriss. Dann gibt es, wenn man die Bauunterlagen anschaut von den verschiedensten Häusern, es gibt ja wirklich, die eine rechnet so, der andere rechnet so, der rechnet einen Balkon mit 100% Wohnfläche, der rechnet mit 50% Wohnfläche, mit 25% Wohnfläche. Bauträger machen in der Regel immer 50%, egal ob es das wert ist oder nicht. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, sage ich das so richtig.
Jein. Das kommt darauf an, wo wir uns bewegen. Und das würde ich tatsächlich, das lässt sich in einem Satz nicht sagen. Es gibt eine Verordnung.
Eine Folge.
Sie gilt für den sozial geförderten Wohnungsbau und sie gilt für Mietrecht, sofern nichts anderes vereinbart ist. Und sie gilt auch als ortsüblich, und wurde jetzt auch nochmal geadelt durch die, novellierte Grundsteuerreform, wo dann einzelne Länder auch auf die Wohnflächenverordnung abstellen. Also nicht jedes Bundesland macht ja die Grundsteuer anhand von der Wohnfläche, aber diejenigen, die das anhand der Wohnfläche machen, beziehen sich auf die Wohnflächenverordnung. Also von daher, es gibt viele Bereiche, wo man das auch tatsächlich so ansetzen sollte, inklusive beim Neubau, inklusive beim Verkauf, weil es gibt ausreichende Urteile darüber. Im Übrigen, wer sich darüber informieren möchte, auf der Webseite von der Wohnflächenakademie, also wohnflächen-akademie.de/Urteile, gibt es über 130 Urteile, die ich gesammelt habe zum
Wow.
Thema Wohnfläche, Aufenthaltsraum, Bestandsschutz, zweiter Rettungsweg und. Kann man sich gerne mal umgucken.
Unglaublich, großartig. Also wie gesagt, empfehle ich jeden, man sollte sich da einigermaßen auskennen. Man kann Geld sparen, beispielsweise bei der Grundsteuer. Man kann Geld lassen, wenn jemand zu viel bezahlt. Also es ist wichtig für jedermann. Du hast entsprechende Kurse und Seminare und wirklich, ich kann es nur empfehlen für
Vielen
jeden.
Dank.
Und darüber sprechen wir, weil es eben ein ausführliches Thema ist und mit durchaus mit ein paar so Sachen, die man beachten muss, mit ein paar Tricks, mit vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Auch das gibt es ja. Also jetzt, was ist eine Wohnfläche, meine ich jetzt damit, ja? Mit der Belichtung zum Beispiel bei Kellerräumen oder von der Deckenhöhe, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorschriften. Ich freue mich drauf, Carsten.
Ich mich
Und
auch, und du?
heute vielen Dank und auch für die vorhergehenden Folgen, dass du uns da so ausführlich informiert hast über die Bauschäden. Ich sage es dir ehrlich, ich habe wieder gelernt. Ich lerne eigentlich immer, wenn ich dir zuhöre.
Freut
Müssen
mich.
wir
Vielen Dank.
öfter sehen. Und du bringst es auch ganz toll auf den Punkt. Es heißt wieder, also Sorge vor, weil ansonsten kann es sein, dass man wahnsinnig viel bezahlt, unnötige Kosten hat, wenn man einfach. Ich sage immer, man muss auf sein Bauchgefühl hören, das stimmt schon, aber Bauchgefühl ist halt nicht alles, ja. Wobei manchmal einem das Bauchgefühl schon sagt, da stimmt vielleicht was nicht, dann sollte man auf jeden Fall drauf hören und man sollte den Bausachverständigen beauftragen und natürlich am besten den Carsten Nessler.
Sehr gerne.
Ich danke dir.
Dann
Und
hören wir uns ein andermal wieder.
so machen wir das, gell?
Ich
Also
freue
vielen
mich.
Dank fürs Zuhören auch. Und wenn euch die Folgen gefallen haben und ihr Näheres über den Carsten wissen wollt, bitte schaut nach. Unten sind die ganzen Kontaktdaten. Der hat echt hervorragende Webseiten, muss ich sagen. Wahnsinnig informativ. Nicht nur jetzt bei der Immobilienakademie, auch auf der anderen Webseite von der Immowert Hessen. Auch da finden sich Urteile, wirklich hochwertige Urteile vom BGH und so weiter, Gerichtsurteile. Und auch sonst sehr informativ. Sorge vor. Ruf ihn an, wenn dir die Folgen gefallen haben, gib uns gerne 5 Sterne und eine nette Bewertung. Würde mich freuen. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.